willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 14. Januar, mein Name ist Ilonka und ich lese mit euch weiter durch unsere tägliche Bibellese und ich freue mich, dass ihr dabei seid und wieder mit reinhört. Wir lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus dem ersten Buch Mose lesen wir Kapitel 30. Als Rahel merkte, dass sie keine Kinder für Jakob bekommen konnte, wurde sie auf ihre Schwester eifersüchtig. »Sorge dafür, dass ich Kinder bekomme«, sagte sie zu Jakob, »wenn nicht, sterbe ich.« Da wurde Jakob zornig auf Rahel und sagte, »stehe ich etwa an Gottes Stelle, der dir Kinder versagt hat?« »Dann gebe ich dir eben Bilha, meine Dienerin. Geh zu ihr und mach sie schwanger. Wenn sie das Kind dann auf meinem Schoß zur Welt bringt, ist es wie mein eigenes.« So gab sie ihm ihre Dienerin Bilha zur Frau und er schlief mit ihr. Da wurde Bilha schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Rahel sagte, »Gott hat mir Recht verschafft. Er hat meine Bitten gehört und mir einen Sohn geschenkt.« Darum nannte sie ihn Dan. Darauf wurde Rahels Dienerin Bilha noch einmal schwanger und schenkte Jakob noch einen Sohn. Da sagte Rahel, »Einen Gotteskampf habe ich mit meiner Schwester ausgefochten und habe auch gesiegt.« Sie nannte ihn Naphtali. Als Lea dann merkte, dass sie keine Kinder mehr bekam, gab sie Jakob ihre Dienerin Silpa zur Frau. Auch Silpa schenkte Jakob einen Sohn. Da sagte Lea, »Das Glück ist gekommen« und nannte ihn Gad, Glück. Als Silpa Jakob einen zweiten Sohn schenkte, sagte Lea, »Ich Glückliche, alle Frauen werden mich glücklich preisen.« Darum nannte sie ihn Ascher. Zur Zeit der Weizenernte fand Ruben einmal Alraunfrüchte auf dem Feld und brachte sie seiner Mutter Lea. Eine Anmerkung, Alraunfrüchte ähneln einem kleinen Apfel. Sie riechen scharf und galten damals als Mittel zur Förderung der Fruchtbarkeit, daher auch Liebesapfel. Da bat Rahel ihre Schwester, »Gib mir doch ein paar von den Liebesäpfeln, die dein Sohn gefunden hat.« Aber Lea sagte zu ihr, »Reicht es dir nicht, dass du mir meinen Mann weggenommen hast? Musst du auch noch die Liebesäpfel meines Sohnes haben?« Rahel erwiderte, »Wenn du sie mir gibst, soll er heute Nacht bei dir schlafen.« Als Jakob abends vom Feld kam, ging Lea ihm entgegen und sagte, »Heute musst du mit mir schlafen, denn ich habe bezahlt. Ich habe dich mit den Liebesäpfeln meines Sohnes erkauft.« Da schlief Jakob in dieser Nacht mit ihr und Gott erhörte Leas Bitte, sodass sie schwanger wurde und Jakob einen fünften Sohn schenkte. Sie sagte, »Gott hat mich dafür belohnt, dass ich meine Dienerin meinem Mann gegeben habe. Darum nannte sie ihn Issachar, mein Lohn.« Als Lea noch einmal schwanger wurde und Jakob einen sechsten Sohn schenkte, sagte sie, »Gott hat mir ein schönes Geschenk gemacht. Diesmal wird mein Mann mich annehmen, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren.« Deshalb gab sie ihm den Namen Sebulon. Danach gebar sie eine Tochter und gab ihr den Namen Dina. Nun dachte Gott aber auch an Rahel. Er erhörte sie und öffnete ihren Mutterschoß. Sie wurde daraufhin schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Da sagte sie, »Gott hat meine Schande weggenommen.« Sie nannte ihn Josef und sagte, »Jahwe gebe mir noch einen anderen Sohn.« Jakob kommt zu Vermögen. Als Rahel Josef geboren hatte, sagte Jakob zu Laban, »Entlass mich, ich will in meine Heimat ziehen. Gib mir meine Frauen und Kinder, für die ich bei dir gearbeitet habe, und lass mich gehen. Du weißt ja selbst, was ich mit meiner Arbeit für dich geleistet habe.« Aber Laban erwiderte, »Könnte ich doch dein Wohlwollen finden und dich zum Bleiben bewegen? Durch Wahrsagung habe ich erfahren, dass Jahwe mich deinetwegen gesegnet hat. Was willst du als Lohn? Ich gebe dir, was du verlangst.« Jakob sagte, »Du weißt ja, wie ich für dich geschuftet habe und was aus deinem Vieh bei mir geworden ist. Das Wenige, das du vor meiner Zeit hattest, hat sich gewaltig vermehrt. Und Jahwe hat dich bei jedem meiner Schritte gesegnet. Jetzt muss ich endlich für meine Familie sorgen.« Da fragte Laban, »Was verlangst du als Lohn?« Du sollst mir gar nichts geben, erwiderte Jakob. Wenn du mir Folgendes zugestehst, werde ich auch weiterhin für dein Kleinvieh sorgen. Ich will heute aus deinen Herden jedes dunkel gesprenkelte und gefleckte Schaf entfernen, sowie jede hell gefleckte und gesprenkelte Ziege. Das soll mein Lohn sein. Meine Redlichkeit wird für mich zeugen, wenn du morgen kommst, um meinen Lohn anzusehen. Alle Ziegen, die nicht hell gefleckt und gesprenkelt, und alle Schaflämmer, die nicht braun sind, sollen als gestohlen gelten, wenn sie bei mir sind. Da sagte Laban: Gut, es soll so sein, wie du gesagt hast. Aber er suchte noch am selben Tag alle Ziegen und Ziegenböcke heraus, an denen etwas Helles, und alle Schafe, an denen etwas Dunkles war, und gab sie seinen Söhnen. Dann entfernte er sich mit ihnen von Jakob, und zwar 3 Tagereisen weit. Jakob weidete nun die restlichen Tiere Labans. Eine Anmerkung: Schafe waren in der Regel weiß und Ziegen schwarzbraun, gesprenkelte und gefleckte Tiere waren eher selten. Nun schnitt sich Jakob frische Zweige von Silberpappeln, Mandelbäumen und Platanen und schälte Streifen von der Rinde ab. Diese hell gestreiften Stöcke legte er in die Tränkrinnen. Wenn dann die Tiere, die zum Tränken kamen, brünstig wurden und sich besprangen, warfen sie lauter gestreifte, gesprenkelte und gefleckte Junge. Diese Lämmer sonderte Jakob aus und machte alle gestreiften und braunen Tiere zu seiner eigenen Herde. So züchtete er sich eine besondere Herde, die er nicht zu den Tieren Labans gab. Jakob legte die Stäbe aber nur dann in die Tränkrinnen, wenn die kräftigen Tiere sich besprangen. Bei den Schwächlichen tat er das nicht. So blieben die schwächlichen Tiere bei Laban und Jakob bekam die kräftigen. Auf diese Weise wurde Jakob reicher und reicher und besaß schließlich sehr viele Schafe und Ziegen, dazu Sklaven und Sklavinnen und ebenso Kamele und Esel. Noch eine Anmerkung: Der Trick, diese Zweige in die Tränkrinnen zu legen, wurde im Orient bei der Züchtung angewandt und galt als Kunstgriff eines klugen und versierten Hirten. Aber später erkannte Jakob, dass es Gott selbst war, der eingegriffen hat. Das lesen wir in 1. Mose 31 im nächsten Kapitel dann morgen. Aus dem Johannesevangelium lesen wir von Kapitel 7, die Verse 25 bis 53. Einige Jerusalemer sagten zueinander: Ist das nicht der, den sie umbringen wollten? Da lehrt er hier in aller Öffentlichkeit und sie sagen kein Wort. Sollten unsere Oberen wirklich erkannt haben, dass er der Messias ist? Doch den hier kennen wir ja und wir wissen, woher er ist. Wenn der Messias kommt, weiß aber niemand, woher er stammt. Da rief Jesus, während er das Volk im Tempel unterwies: Ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber ich bin nicht aus eigenem Antrieb gekommen. Es gibt einen, der ganz wahrhaftig ist. Der hat mich gesandt. Und den kennt ihr nicht. Doch ich kenne ihn, weil ich von ihm bin. Er ist es, der mich gesandt hat. Da wollten sie ihn festnehmen lassen. Doch keiner wagte es, Hand an ihn zu legen, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Viele in der Menge glaubten an ihn. Sie sagten zueinander: Wird der Messias, wenn er kommt, wohl mehr Wunder tun, als dieser Mann sie getan hat? Als die Pharisäer dieses Gerede im Volk mitbekamen, sorgten sie dafür, dass die obersten Priester einige Männer von der Tempelwache losschickten, um Jesus verhaften zu lassen. Währenddessen sagte Jesus zu der Menschenmenge: Ich werde nur noch kurze Zeit hier bei euch sein, dann gehe ich zurück zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden. Und wo ich dann bin, da könnt ihr nicht hinkommen. Wo will er denn hin? Fragten sich die Juden. Wo sollen wir ihn nicht finden können? Will er etwa zu den Juden ins Ausland gehen oder gar den Griechen seine Lehre bringen? Was soll das heißen, wenn er sagt, ihr werdet mich suchen, aber nicht finden und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen? Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dem werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Er meinte damit den Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Der Heilige Geist war ja noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Eine Anmerkung: Jesus denkt hier wohl an Quellen, die Gott ausdrücklich erschafft. Das lesen wir in Psalm 78, in Jesaja 44 oder 58. Aber auch natürlich das, was er selbst gesagt hat, in Johannes 4 zum Beispiel. Als sie das gehört hatten, sagten einige aus der Menge: Das ist wirklich der Prophet, der kommen soll. Manche sagten sogar: Er ist der Messias. Der Messias kommt doch nicht aus Galiläa, entgegneten andere. Hat die Schrift nicht gesagt, dass der Messias ein Nachkomme Davids sei und aus Bethlehem kommen wird, dem Dorf, in dem David lebte? So kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Einige wollten ihn verhaften lassen, aber keiner wagte es, ihn anzufassen. Als die Männer der Tempelwache zu den obersten Priestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese: Warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Noch nie haben wir einen Menschen so reden hören, erwiderten die Männer. Hat er euch denn auch verführt? Herrschten die Pharisäer sie an. Glaubt denn ein einziger von den Oberen oder den Pharisäern an ihn? Das macht doch nur dieses verfluchte Volk, das keine Ahnung vom Gesetz hat. Da sagte Nikodemus, der selbst ein Pharisäer war und Jesus einmal aufgesucht hatte: Verurteilt unser Gesetz denn einen Menschen, ohne dass man ihn vorher verhört und seine Schuld festgestellt hat? Bist du etwa auch aus Galiläa? Gaben sie zurück. Untersuche doch die Schriften, dann wirst du sehen, dass kein Prophet aus Galiläa kommt. Dann gingen sie alle nach Hause. Psalm 12. Jahwe greift ein. Dem Chorleiter mit Bassbegleitung ein Psalmlied von David. Hilf, Jahwe, der Fromme ist nicht mehr. Die Treuen unter den Menschen sind weg. Einer belügt den anderen. Mit ihren Worten schmeicheln sie und spielen doch ein doppeltes Spiel. Soll Jahwe sie doch alle vernichten, diese Schmeichler und großmäuligen Schwätzer. Sie, die behaupten, durch unser Reden siegen wir. Unsere Worte sind unsere Stärke. Gegen uns kommt niemand an. Ja, sagt Jahwe, jetzt greife ich ein. Denn die Armen erleiden Gewalt, die Schwachen seufzen nur noch. Jetzt helfe ich denen, die man bedrängt. Die Worte Jahwes sind rein wie Silber, geschmolzen im Tiegel aus Ton, siebenfach von Schlacke befreit. Jahwe, du hältst immer, was du versprichst, bewahrst den Schwachen vor dieser Brut, auch wenn die Gottlosen überall sind und sich die Bosheit unter den Menschen erhebt. Sprüche 3, Verse 13 bis 15. Wie glücklich ist der, der Weisheit fand, der Mann, der Verständnis erwarb. Denn Weisheit erwerben ist besser als Geld erwerben, ihr Gewinn ist mehr wert als Gold. Sie ist viel kostbarer als Perlen, dein ganzer Schmuck kommt ihr nicht gleich. Das war der heutige Bibeltext. Ich möchte euch für die kommende Woche den Wochenspruch mitgeben. Der steht in Johannes 1, Vers 16. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Sonntag. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid und wieder reinhört, wenn wir weiterlesen in unserer täglichen Bibellese. Und ich möchte euch verabschieden mit dem folgenden Segen. Gott segne uns, wenn wir ihn nicht verstehen. Er segne uns, wenn wir uns in uns selbst verschließen. Er segne uns, wenn wir zu wissen glauben, wie die Welt eingerichtet sein müsse. Er öffne vor uns den weiten Raum seiner Liebe, damit wir vorangehen und wachsen. Amen. Musik